Der Hornist Peter Damm und die Staatskapelle Dresden unter der Leitung von Rudolf Kempe mit dem dritten Satz aus dem Hornkonzert Nummer 2 in Estorf von Richard Strauss. Und mit solcher Musik ist Richard Strauss ja auch eine stabile Größe in Konzertprogrammen und auch hier auf Radio 3 im Radio. Viel weniger besprochen wird seine Rolle in der Zeit des Nationalsozialismus. Da wurde er, kann man schon so sagen, von Goebbels Gnaden Präsident der Reichsmusikkammer, beugte sich den Krawallmachern, die androhten, hier in Berlin die Philharmonie kurz und klein zu schlagen, wenn der jüdische Dirigent Bruno Walter die Philharmoniker dirigieren dürfte. Und gleichzeitig wollte Strauss den jüdischen Teil seiner Familie beschützen. Ein Leben zwischen Anpassung und Aufbegehren hat er geführt, so könnte man es vielleicht beschreiben. Und über dieses Leben haben Philipp Quiring und Holger Preuße eine Dokumentation gedreht, die ist zu sehen in der Arte Mediathek. Schönen guten Tag, herzlich willkommen.
Guten Tag.
Hallo.
Sie, Herr Preuße, Sie, Herr Quiring, Sie nennen Ihre Dokumentation Richard Strauss im Zwielicht. Wie verstrickt war denn Strauss in den NS-Machtapparat?
Ja, Richard Strauss hat erstmal verschiedene Ebenen vereinen müssen in seinem Leben, was dann zu dieser Verstrickung, zu diesem Zwielicht geführt hat. Zum einen eben dieses offizielle Amt für einige Jahre inne gehabt, Präsident der Reichsmusikkammer. Dann ist er als repräsentative Figur in Erscheinung getreten, wie bei den Olympischen Spielen 1936.
Da hat er dirigiert,
eine eigene Hymne, die er extra für diesen Anlass allerdings im Auftrag des Olympischen Komitees komponiert hat. Und dann gibt es aber auch die familiäre Ebene. Richard Strauss hat über seine jüdische Schwiegertochter und die sogenannten halbjüdischen Enkelkinder immer wieder auch versucht, seine Familie vor den Nationalsozialisten und vor der Judenverfolgung zu schützen, was ihnen in 25 Fällen bei jüdischen Familienmitgliedern am Ende dann auch nicht geglückt ist.
Man kann ja immer ganz schnell sagen, ach ja, das war ein großartiger Künstler, der war naiv, der hat sich vielleicht auch benutzen lassen. Aber hat er nicht auch profitiert von der Nähe zum Regime, Herr Preuße?
Sicherlich hat er profitiert, in gewisser Weise, muss man sagen. Man muss vielleicht bei Richard Strauss auch ein bisschen in seine Vergangenheit gehen. Man kann durchaus sagen, dass Richard Strauss aufgrund seines Geburtsdatums, 1864 ist er geboren, ein Kind des Kaiserreichs war. Da war er sozusagen auch auf der Höhe seiner musikalischen Macht, fast, muss man sagen. Er war sehr begehrt überall, bis hin in Amerika, wo er auch Konzerte gegeben hat in einem Kaufhaus. Und dann kam die Weimarer Republik und da erlebte er schon einen gewissen Abstieg, kann man sagen. Ja? Also er war nicht mehr der große Komponist und er hoffte dann mit dem Machtantritt der Nationalsozialisten im Januar 1933, dass er doch wieder ehemalige Größe auch bekommt. Und da hat er sich dann auch auf das Amt des Präsidenten der Reichsmusikkammer eingelassen. Er hoffte sich also Vorteile, auch um sein eigenes Werk wieder zu stärken. Und von daher hatte er natürlich auch gewissen Benefit von dem Regime.
Vielleicht hatte er damals auch noch die Hoffnung gehabt, wird schon nicht so schlimm kommen, wie es ja dann gekommen ist. Sollen vielleicht lieber einige Menschen wie ich die Finger noch im Spiel haben, nicht die ganz schlimmen, so könnte ich noch vielleicht jemanden schützen. Könnte er das auch gedacht haben?
Vielleicht hat er das gedacht, ja. Also er war schon jemand, würde ich sagen, auch so ein bayerischer Schlaumeier, ja, und so ein bisschen gewieft auch. Und er hat immer gehofft, er könne sich so durchlavieren und immer zu seinem eigenen Vorteil auch. Ich würde sagen, das war so generell auch seine Haltung zwischen Naivität und Berechenbarkeit. Oder wie würdest du das sagen, Philipp?
Zum Teil hat er sich auch sehr für jüdische Kollegen eingesetzt, für Musiker, und hat dann eben mit der Zeit auch merken müssen, dass eben sein unmittelbarer Chef Josef Goebbels da nicht immer weniger mitgegangen ist und dass es immer schwerer war, auch Kolleginnen und Kollegen dann vor der NS-Zeit eben zu schützen vor den Nationalsozialisten.
Beim Dirigenten Bruno Walter ist er dann eingeknickt.
Beim Dirigenten Bruno Walter, da gab es diese berühmte Causa, die ihm international dann auch sehr geschadet hat, dass er eben dann da kurzfristig eingesprungen ist für seinen Kollegen. Und auf der anderen Seite, das ist dann auch wieder dieses Zwielicht, was man sehen muss, Die Berliner Philharmoniker hatten damals sehr große finanzielle Probleme und kämpften um die Existenz. Und Richard Strauss hat ihnen eben dadurch auch sehr geholfen, dass sie eben weitermachen konnten, sich auch in gewisser Weise finanzieren konnten.
Sie lassen in Ihrer Dokumentation auch den Musikwissenschaftler Hartmut Schick zu Wort kommen. Der meint, Strauss hatte sich in seiner Macht auch überschätzt.
Strauss dachte, er könnte tatsächlich mit den Nazis Schlitten fahren. Er könne zumindest was Musik angeht, die Nazi-Ideologie ignorieren oder jedenfalls seine Interessen gegen Goebbels durchsetzen. Das zeigt natürlich nur, dass er keine Ahnung hatte von dem, wie ein solcher ideologischer Totalitarismus funktioniert hat.
Professor Hartmut Schick, der Musikwissenschaftler im Film Richard Strauss im Zwielicht. Im Film haben Sie auch Musikerinnen und Musiker zu Wort kommen lassen, auch aus der Berliner Szene. Der Dirigent Christian Thielemann kommt zu Wort, auch die Sopranistin Elsa Dreisig zum Beispiel. Waren die denn alle sofort bereit, den Helden Richard Strauss auch in Frage zu stellen, Herr Preuße?
Naja, sie haben den Helden Richard Strauss zumindest musikalisch nicht in Frage gestellt. Das muss man ganz deutlich sagen. Und Christian Thielemann, der ja auch gerade ein Buch über Richard Strauss veröffentlicht hat, ist natürlich einer der wichtigsten Dirigenten, der Strauss-Werke aufführt. Und ich würde sagen, Elsa Dreisig, die hat sich für uns extra auf ein Lied vorbereitet. Und das war dann schon sehr, sehr ungewöhnlich, würde ich sagen, weil dieses Lied spricht nicht unbedingt für Richard Strauss.
Sie meinen das Bächlein oder der Bach?
Das Bächlein ist es. Das hat Richard Strauss Goebbels gewidmet als Dank, mehr oder weniger, weil er eben dann Präsident der Reichsmusikkammer wurde. Und dieses Lied endet mit einem dreimaligen Mein Führer, Mein Führer, Mein Führer. Und das finde ich schon sehr ungewöhnlich. Mhm. Und unser Experte Hartmut Schick sagt dann auch zu Recht später im Film, dass dieses Lied, wenn es denn aufgeführt wird, auch kontextualisiert werden muss. Ja, also was ich eben gesagt habe, dass er eben dieses Dankeslied eben für Goebbels da komponiert hat.
Mhm. Die Musikerinnen und Musiker haben auch zum Teil in ihrem Film dann eine sehr menschliche Haltung, so fand ich das zumindest. Sie mahnen auch zur Selbstreflexion an, wie der Dirigent Philippe Jordan.
Er ist halt eine Weile lang mitgegangen, hat sich sicher nicht wohlgefühlt in der Rolle, hat halt andere Entscheidungen getroffen. Und da muss man auch sehen, wo die Unterschiede sind. Ganz ehrlich, wie würden wir uns in so schwierigen Zeiten verhalten, wenn wir nicht Betroffene wären? Ich wäre da sehr still.
Das sagt der Dirigent Philippe Jordan über die Rolle von Richard Strauss zur Zeit des Nationalsozialisten. Also der stellt sich jetzt nicht im Nachhinein über den Komponisten und deutet da selbstkritisch an, wie leicht man sich vereinnahmen lassen kann. Gibt es denn, Herr Preuß, einen bestimmten Grund, weshalb Sie den Film gerade jetzt gemacht haben, Herr Quiring?
Ja, es ist vielleicht auch ein übergeordnetes Thema, was sich hier an dieser historischen Figur Richard Strauss aufhängen lässt. Stichwort Cancel Culture. Gerade bei Richard Strauss auch gibt es aktuelle Diskussionen, dass Straßen umbenannt werden sollen, dass der Arabella-Park in München umbenannt werden soll, weil er nach einem Stück von Richard Strauss benannt ist. Und da ist ja dann die Frage, wie geht man mit sowas um? Betrachtet man das, wie es ja heutzutage häufig passiert in Diskussionen, dass Diskurse gar nicht mehr stattfinden, dass schwarz-weiß gemalt wird? Oder betrachtet, wie wir es versucht haben mit diesem Film, man einen Menschen dann vielleicht auch differenzierter, diese verschiedenen Grauabstufungen, und legt das vielleicht auch nebeneinander, dass man unterschiedliche Perspektiven auf die eigenen Sachverhalte hat, sodass jemand am Ende, der sich so einen Film anschaut, dann auch nicht in gewisser Weise entmündigt wird, sondern sich auch seine eigene Haltung, seine eigene Meinung bilden kann und dann für sich eben selbst auch entscheiden kann, wie gehe ich jetzt zum Beispiel konkret in diesem Fall mit der Figur Richard Strauss um.
Sind denn eigentlich noch Aspekte von Strauss' Handeln in den NS-Jahren noch unerforscht geblieben?
Es gibt sicherlich Dinge in der NS-Zeit von Richard Strauss, die noch unerforscht worden sind. Es gibt auch
noch nicht erforscht worden sind, ja.
Genau, es gibt einen US-amerikanischen Historiker, der auch ein Buch veröffentlicht hat und der zum Beispiel darauf verweist, dass die Erben von Richard Strauss in Garmisch noch belastende Briefe auch in ihrem Banksafe aufbewahren und der Öffentlichkeit eben nicht zugänglich machen. Und uns wurde auch in Vorgesprächen aus der Forschung heraus mitgeteilt, dass es doch dort auch noch einen Forschungsbedarf gibt, der vor allem Ende der 2020er Jahre dann auch nochmal weiter verfolgt werden soll.
Gibt es denn irgendwann mal eine Möglichkeit, an diese Briefe zu kommen, die zu lesen?
Also bis jetzt gab es diese Möglichkeiten noch nicht. Es gibt einige Briefe, die im Umlauf sind. Es werden teilweise in Büchern, das ist dann auch für uns eine Herausforderung gewesen als Autoren dieses Films, Briefstellen, die zitiert werden, die aber nirgendwo aufzufinden sind und die auch als Quelle gar nicht angegeben werden und die dann von anderen Leuten auch weiter zitiert werden. Und ja, das macht es auch so ein bisschen schwierig, dieses Zwielichtige. Gleichzeitig zeigt es, dass da für die Zukunft, sofern man auch Zugang zu diesen Quellen vielleicht mal bekommt, doch durchaus auch noch Bedarf gibt.
Durch die Auswahl der drei verschiedenen Musikwissenschaftler, die wir ja eingeladen hatten, auch unter anderem Joy Calico von der Universität in Los Angeles, eine international renommierte Strauss-Forscherin, wollten wir eben auch versuchen, sozusagen unterschiedliche Perspektiven auf Richard Strauss legen, um nicht so eine Eindeutigkeit zu haben. Und das finden wir eigentlich von Anfang an, haben wir uns gesagt, genau das wollen wir eigentlich machen. Ja.
Jetzt lassen Sie uns noch mal auf die Musik gucken, auf die nicht ganz rühmliche Seite, die sich dann da zeigt von Richard Strauss. Sie haben da Musik eigens für den Film auch produzieren lassen. Die Musik, die aus gutem Grund heute nicht aufgeführt wird, zum Beispiel das Lied, das Richard Strauss Goebbels gewidmet hat, Sie haben das schon angesprochen, oder den Kanon auf Hans Frank, der Haupt-NS-Kriegsverbrecher in Polen. Ein kleiner Ausschnitt.
Wer tritt herein so fesch und schlank? Es ist der Freund Minister Frank, wie Lohengrin von Gott gesandt, hat Unheil er von uns gewandt. Drum ruf ich Lob und tausend Dank dem lieben Freund Minister Frank.
Robert Reicheneck hat hier gesungen und mich hat das Lied, als ich den Film gehört habe, erstarren lassen, dass Strauss solche Lieder geschrieben hat, mit denen er sich ja wirklich bei einem Hauptkriegsverbrecher einschleimt. Also sucht man denn da als Autor eines Films, Herr Quiring, nach dem Widerspruch in der Musik, nach Anzeichen, dass er diese huldigenden Worte durch die Musik konterkariert?
Das auf jeden Fall. Also zunächst Hans Frank, auch genannt der Schlechter von Polen, hat rund 3 Millionen Juden ermorden lassen und hat Richard Strauss davon befreit, versehrte Soldaten in seinen privaten Räumlichkeiten aufnehmen zu müssen, wie es andere Bürger per Gesetz tun mussten als Bürgerpflicht.
In seiner Villa.
In seiner Villa in Garmisch. Und zum Dank hat er ihnen eben diesen Kanon geschrieben. Und ich meine, wir haben gehört, wie er ihn hier beschreibt, als von Gott gesandt und mit Lohengrin gleichsetzt, also als übergroße Figur. Jetzt kann man natürlich, wenn man möchte, also wir haben auch Stimmen gehört, die versucht haben, da etwas Ironisches auch drin zu lesen, herauszulesen. Es gibt aber auch Leute, die diesen Text sehr ernst nehmen und dass er überhaupt diesem Menschen so ein Stück geschrieben hat, was vielleicht auch gar nicht notwendig gewesen wäre, das ist natürlich schon ein dunkler Fleck, der übrig bleibt und der sich vielleicht auch nicht völlig auflösen lässt.
Hören Sie denn Richard Strauss inzwischen anders?
Ich würde sagen, nein. Also ich höre mir Salome nach wie so sehr oft an. Elektra, wenn es irgendwo eine Aufführung gibt, auch gerade seine symphonischen Dichtungen. Natürlich spielt da immer wieder das Wissen, das wir uns angeeignet haben, auch über den Film eine Rolle. Aber ich würde sagen, dass ich dennoch seine Musik nicht anders anhöre.
Ja, Sie sagen ja auch im Zwielicht, es ist nicht schwarz, es ist nicht weiß, es ist dazwischen. Und eben zu diesem Richard Strauss gehört eben diese großartige Musik.
Ich würde sagen, das ist das Menschliche, allzu Menschliche auch.
Richard Strauss im Zwielicht, so heißt die Dokumentation von Holger Preuße und Philipp Quiring, ganz frisch zu sehen in der Arte-Mediathek. Ich danke Ihnen sehr für Ihren Besuch auf Radio 3.
Sehr gerne. Vielen Dank.